Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Journalist Alan Posener, Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der Weltgruppe. Guten Tag, Herr Posener.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Sie sind zugeschaltet aus Ihrem Arbeitszimmer in Zehlendorf, in Berlin-Zehlendorf. Und Sie waren heute früh schon beim Arzt, beim Tierarzt, wie ich gerade gehört habe.
Ja, früh um 8. Ich habe eine Katze und die hat wie viele Katzen Nierenprobleme. Passiert mit älteren Katzen, kommt übrigens von der Nahrung, nicht? Man denkt sich nicht, man tut der Katze was Gutes und dann ist sie nierenkrank. Und sie muss einmal die Woche zur Infusion, damit die Niere halbwegs funktioniert. Mhm. Das ist für alle furchtbaren Stress. Sie merkt das, weil sie nichts zu essen kriegt und vorher. Und dann guckt sie mich schon an, wann grabst du mich? Und dann muss ich sie grabschen. Und dann muss ich.
Müssen Sie mit ihr zum Tierarzt, so ja. Das ist nicht leicht, aber andererseits auch schön, dass man so einen tierischen Freund zu Hause hat. Ich glaube, ganz viele von uns sind jetzt ganz glücklich mit ihren Katzen und Hunden, weil es irgendwie, ja, wie soll ich sagen, einem auch über schwierige Stunden hinweg hilft, oder?
Ich glaube, unbedingt. Gerade auch ältere Leute, die allein sind, ich kann nur sagen, ja, Tiere sind Freunde, Begleiter und Begleiterinnen, haben Charaktere und diese Katze war lange, sie heißt Janice, ja, weil sie so wild ist wie Janice Joplin, nach der sie benannt ist. Und ich bin froh, dass wir Freunde geworden sind.
Schön, klingt sehr gut. Wir müssen wesentlich ernstere Themen besprechen jetzt in dieser Mittagsstunde. Wir besprechen ja immer die Themen des Tages. Gleich wird es um die Videoschalte der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen gehen, die ja um 13 Uhr beginnt. Wahrscheinlich wird der Lockdown verlängert. Genaue Ergebnisse werden wir dann heute Nachmittag vermelden. Aber wir wollen mal drüber reden, was eigentlich parteipolitisch gerade passiert, auch innerhalb der Koalition. Ja, ist da eigentlich ein Koalitionsstreit im Gange oder bahnt er sich gerade an? Es geht um die Frage, ob mehr Impfstoff zur Verfügung stünde, wenn die Bundesregierung die Beschaffung dieses Impfstoffs nicht auf die EU übertragen hätte. Und ob jetzt deshalb wenig oder viele Deutsche später geimpft werden, als es möglich gewesen wäre, eben weil die EU da das Heft in der Hand hat. Und da hat der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gestern schon im ARD-Morgenmagazin das Folgende gesagt.
Jetzt stellen wir fest, wir stehen viel schlechter da als andere Länder. Wir haben zu wenig Impfstoff bestellt. Es gibt kaum vorbereitete Strategie noch mit den Bundesländern zusammen. Und das liegt in der Verantwortung von Jens Spahn. Und da müssen wir jetzt möglichst schnell wieder rauskommen.
Also harsche Kritik am Gesundheitsminister, an Jens Spahn. Und der hat das natürlich nicht so auf sich sitzen lassen und heute Morgen geantwortet, indem er die SPD, also den Koalitionspartner, zur Raison gerufen hat.
In dieser echt schweren Phase der Pandemie, denke ich, erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht Geschlossenheit und Entschlossenheit ihrer Regierung. Und das funktioniert in so einer Phase nicht gut, gleichzeitig Regierung und Opposition sein zu wollen. Irgendwie hat es auch seit 20 Jahren für die SPD nicht gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass das jetzt im Wahljahr besser läuft.
Das sagt Jens Spahn. Herr Posener, erleben wir da den Beginn eines Koalitionsstreits?
Oh nein, die Koalition streitet sich ja schon über diverse Sachen. Denken Sie nur letzte Woche oder war es vorletzte, die Frage der Bewaffnung von Drohnen. Also diese Koalition streitet sich und darf sich streiten und darf sich auch öffentlich streiten. Und ich finde es irgendwie merkwürdig, wie man es macht, ist es falsch. Nicht, weil wenn die sich nicht streiten, dann schallt es aus der von der Ecke der großen Oppositionspartei AfD. Na, die halten zusammen. Es gibt keine Meinungsfreiheit in Deutschland, weil die große Koalition zusammenhält. Wenn sie streiten, heißt es, wir brauchen Geschlossenheit und Entschlossenheit. Und irgendwie denke ich, es ist doch Aufgabe von Parteien, Finger in bestimmte Wunden zu legen. Und offensichtlich hat es mit dem Impfstaat nicht so funktioniert, wie Spahn sich das gedacht hat. Wer dran schuld ist, Lars Klingbeil hat seine Meinung, müssen wir sehen. Aber richtig ist, dass das angesprochen wird. Das andere wäre doch fatal.
Also, dass es nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorstellen kann, ist also, weil wir sagen, es müssten mehr Menschen in kürzerer Zeit geimpft werden?
Ja, richtig. Und die einen sagen, ja genau, ich meine, eigentlich hieß es doch irgendwie bis Mitte Januar sind alle über 80-Jährigen dran, dann sind die über 70-Jährigen dran hier in Berlin. Wir kriegen alle einen Brief und da steht es, wo wir hin sollen. Und wir haben 6 Impfzentren, davon sind aber, soweit ich weiß, 5 nicht in Betrieb. Schlicht und einfach, weil es nicht genug Impfstoff gibt. Die Ärzte und Ärztinnen und Helferinnen würden ja nur rumstehen. Ja, da fragt man sich, hat denn die Bundesregierung, hat Herr Spahn, hat das Gesundheitsministerium den Ländern nicht gesagt, so und so viel kriegt ihr dann und dann? Wussten die das nicht? Es ist schon, ist ein bisschen merkwürdig, dass offensichtlich etwas was falsch gelaufen. Und ob das daran liegt, ob es besser gewesen wäre, wenn alle europäischen Länder gegeneinander geboten hätten. Man zeigt ja auf England, die sind ja raus aus der EU und die impfen mehr Leute, aber oder auf Israel, die sind ja Weltmeister im Impfen, ob das besser geklappt hätte, wenn wir es allein gemacht hätten. Angesichts des bestehenden Chaos kann man sich das schon mal auch fragen.
Also das Gesundheitsministerium, Jan Spahn, sagt natürlich, das Problem sind eigentlich nicht die Bestellungen, sondern das sind die Produktionskapazitäten. Und insofern sei es eigentlich egal, ob mehr oder weniger bestellt worden wäre. BioNTech hätte einfach nicht mehr liefern können, als jetzt geliefert wird zum jetzigen Zeitpunkt. Und insofern da sei das Problem zu suchen.
Naja, gut, wenn ich eine unrealistische Menge bestelle, dann kann ich ja nicht den Lieferanten dafür haftbar machen, schuldig erklären. Ich denke, es muss doch ein Telefonat mal gegeben haben zwischen irgendjemandem aus dem Ministerium oder aus der EU-Kommission und der Firma BioNTech, wo das dann heißt, es werden nicht 1 Million, sondern 500.000 Ampullen geliefert. Das kann doch nicht sein, dass es nicht klappt und dass man dann sagt, ja, die kommen ja mit der Lieferung nicht nach. Das finde ich ein klein bisschen schwach.
Es soll jetzt ein neuer Standort in Marburg errichtet werden. BioNTech will dort noch mehr Impfstoff herstellen. Der Lars Klingbeil von der SPD hat gefordert, man brauche eine nationale Kraftanstrengung unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Und dazu müssten die Pharmaunternehmen alle an einen Tisch kommen, um auch auszuloten, wie Kooperationsverträge aussehen könnten jetzt. Wäre das eine gute Idee?
Schaden kann es bestimmt nicht. Ich habe immer so ein bisschen etwas gegen Kraftausdrücke wie nationale Kraftanstrengung, wo es hier offensichtlich nur darum geht, sich abzusprechen. Und so ein Gipfel, wir hatten ja auch Autogipfel und so weiter, die machen sich immer gut für die Kanzlerin. Da staune ich eigentlich, dass Herr Klingbeil, also wenn er, wie Herr Spahn sagt, Opposition gleichzeitig machen will, dann tut er das da nicht richtig. Es kann ja nicht schaden, sollen sie es doch machen.
In einer Dreiviertelstunde beginnt die Videoschalte der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen. Es wird darum gehen, wie der Lockdown verlängert wird, wie lange und wie er auch genau aussehen wird. Es geht natürlich auch darum, wann können denn die Schulen wieder öffnen. Das fragen sich viele, denn natürlich können die meisten Kinder viel besser lernen in der Schule, viel besser, als wenn sie zu Hause sind. Und das gilt ja insbesondere für Kinder aus armen und bildungsfernen Familien. Und es war eigentlich der große Wunsch und Wille der Kultusministerinnen, die Präsenz in der Schule wirklich weiterhin möglich zu machen. Aber das geht jetzt eben nicht wegen der hohen Infektionszahlen. Und das heißt, der Unterricht läuft digital. Das heißt, die Lehrer müssen Beziehungsarbeit leisten. So hat das zumindest Marina Weißband heute früh bei uns in Deutschlandfunk Kultur formuliert, Diplompsychologin und Expertin für digitale Partizipation und Bildung.
Digitalisierung ist Beziehungsarbeit. Das heißt, ich muss investieren in Personal, ich muss investieren in eine stetige Fortbildung von LehrerInnen und ich muss investieren in die Entwicklung neuer innovativer Unterrichtskonzepte.
So sagt das Marina Weißband und hier zu Gast in dieser Stunde Ellen Posener. Da hat sie wahrscheinlich recht, oder Herr Posener?
Ja, sie hat, Marina Weißband hat meistens recht und hier auch, absolut. Ich war mal Lehrer und meine Frau war ein Berufsleben lang Grundschullehrerin im Wedding. Also und klar, es kommt immer auf die Personen an und wer das nicht begreift, wer glaubt, das könne man auf Maschinen und Computer auslagern, der oder die weiß nicht, wovon sie redet.
Sie haben Deutsch unterrichtet, Englisch unterrichtet und auch alpinen Skilauf. Da haben Sie sich ein schönes Fach gewählt. Aber insofern können Sie aber auch beurteilen, wenn Marina Weißband jetzt sagt, man braucht das Beste aus der analogen und der digitalen Welt, ob das so ist. Wir hören Sie nochmal.
Das Beste aus beiden Welten wäre zum Beispiel, wenn ich so eine Art digitale Fishbowl habe. Das heißt, ich habe ein paar Kinder in der Präsenz in meiner Klasse und die anderen sitzen zu Hause und verfolgen den Unterricht und haben aber andere Aufgaben wie Recherche. Oder ich habe kleine Lerngruppen, bei denen vielleicht ein Teil in die Präsenz geht und ein Teil in Hotels oder Bibliotheken oder Universitäten dezentral von studentischen Hilfskräften betreut und begleitet wird. Die arbeiten zusammen an einem Projekt und tauschen sich aus.
Ich finde, das klingt eigentlich nach einem interessanten Schulexperiment sozusagen. Ich wundere mich ein bisschen so, dass da nicht auch ein Stück weit Freude daran aufkommt, dass man sagt, okay, wir probieren jetzt wirklich mal mit Freude diese neuen Wege aus.
Ja, ich glaube, dass gut, es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die man dazu sagen muss. Die Kinder, die man sich vorstellt, wenn man Marina Weißbandner hört, das sind schon eben doch bildungsbürgerliche Kinder, die das machen können, die selbstständig arbeiten können, die sozusagen intrinsisch motiviert sind zu arbeiten. Es gibt aber sehr, sehr viele Kinder, und das ist überhaupt nichts Schlechtes, die nicht für sich arbeiten, sondern für die Lehrerin, weil sie lieben. Und es gibt bis auch, also meine bildungsbürgerliche Enkelin bildet da keine Ausnahme. Und man muss also klar machen, dass keine dezentrale Lerngruppe, blablabla, so schön das klingt, das ersetzen kann. Und das Zweite ist, es ist sehr viel Arbeit für die Lehrerin, das zu organisieren. Und da hat Frau Weißbandner auch recht, wenn sie sagt, Digitalisierung bedeutet nicht weniger Personal. Beginnen wir einfach damit, das ist an jeder Schule. Eine Schule ist doch wie ein mittelständisches Unternehmen. Und die haben alle IT-Abteilungen und feste angestellte hauptberufliche Leute, die sich darum kümmern. Hier, sie haben das bei sich, wir haben das bei der Welt. Und ohne das gäbe es weder Deutschlandfunk Kultur, noch gäbe es die Welt als Medium. Und es muss auch an den Schulen richtig Leute geben, wo, wenn irgendetwas nicht klappt, die Lehrerin hinkommt und sagt, da klappt das nicht mit dieser Lernplattform. Und es muss auch Leute geben, die sagen, wir diese schöne Geschichte, die einen gehen ins Hotel, die anderen gehen ins Rathaus und machen das und das. Das muss organisiert werden. Da müssen Autos, Busse, Taxen, keine Ahnung, da muss dafür gesorgt werden, tausend versicherungstechnische Sachen. Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine fürchterliche Arbeit ist. Mhm. Und dafür braucht man Personal. Da hat Frau Weißbandner unbedingt recht.
Ja, auf jeden Fall doch. Ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, dass das sehr viel Arbeit ist und dass es wirklich von den Lehrern zurzeit sehr viel Engagement fordert und dass tatsächlich das Digitale offensichtlich nicht so gut funktioniert. Hier und da sind dann die Schulclouds irgendwie nicht erreichbar für sämtliche Lehrer und für sämtliche Schüler nicht. Das ist natürlich ja schwierig, aber dennoch vielleicht werden sozusagen jetzt neue Wege erprobt, die tatsächlich auch nach der Pandemie noch begangen werden können.
Ja, unbedingt und müssen. Ne? Und es müssen ja nicht, es muss nicht immer die digitale Plattform sein, obwohl das einfach dazugehört. Es ist ja auch möglich, Kinder einfach anzurufen oder über WhatsApp sogar sagen wir, oder FaceTime oder was auch immer. Dann sieht man die auch und spricht man sie an. Und eine gute Lehrerin kann in 2 Stunden 10 Schülerinnen auf eine intensive Art und Weise betreuen. Und dann auch die Frage, auch mal rumzufragen, welche Lernhilfsmöglichkeiten gibt es in der Umgebung? Also meine Frau unterrichtet meine Enkelin in Mathe und sie macht riesen Fortschritte. Nicht die Frau, nicht meine Frau, die Enkelin, ja. Mhm. Weil sie noch nie so intensiv betreut wurde. Das ist eine tolle Sache. Das werden wir auch nachher fortsetzen. Und ich glaube, es gibt überall diese, es gab ja früher oder es gibt immer noch die Lernpaten für die Lesepaten. Es sollte vielleicht auch Mathepaten geben und Sachkundepaten, also besonders im Grundschulbereich. Die höheren Schüler und Schülerinnen können es tatsächlich mit Hilfe von Bibliotheken online, Wikipedia ist ja auch nicht das Schlechteste und so weiter, schon selber machen.
Ja.
Aber ja, wir werden endlich, glaube ich, schon dazu kommen, auch Frau Weißbandner hat es gesagt, weg von dieser Kasernenhofs, ist es so ein liebevoller Kasernenhof, die heutige Schule, aber dennoch hin zu einem, ja, wie sie sagt, die zentral vernetzten, das sind alle Schlagwörter, aber so sieht es aus. Ja.
Ja, sagt Ellen Posner hier in Deutschlandfunk Kultur. Heute um 10 Uhr gab es einen Online-Termin bei der Diakonie zum Thema, wie können eigentlich ältere Menschen lernen, sich rege, sich digital am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Das ist ja jetzt gerade wichtig, denn alles läuft online und da ist es zum Beispiel gut, wenn man sich per Videokonferenz mit den Enkeln auch verbinden kann. Aber es ist auch gut, wenn man sich ganz banal einen Termin im Impfzentrum buchen kann. Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio hat sich diese Online-Pressekonferenz der Diakonie angeguckt. Da ging es auch um Schülerinnen aus Familien mit Armutserfahrung, aber eben auch um die älteren Menschen. Frau Lindner, wie genau beschreibt denn die Diakonie die Probleme, die ältere Menschen jetzt in dieser Pandemie gerade haben?
Ja, also die Diakonie, das ist ja der evangelische Wohlfahrtsverband, hat eine ganz interessante Aufstellung gemacht, weil die Probleme der digitalen Teilhabe jetzt in Zeiten der Pandemie, in Zeiten des Lockdowns, die sind doch sehr vielfältig. Und Betroffene sind da auch zu Wort gekommen. Jürgen Schneider war dabei, ein älterer Mitbürger, der selbst Armutserfahrung, wie er hat, gesagt hat. Und der saß in der Küche seiner Patenkinder, um halt an dieser Videokonferenz bzw. an dieser Pressekonferenz teilzunehmen, weil er halt keine eigene Ausstattung hat. Und ich finde, das hat das Problem schon ganz gut beschrieben, mit dem man es zu tun hat. Wenn sich jetzt alles ins Netz verlagert, das heißt private Kommunikation, aber auch notwendige Kommunikation, zum Beispiel mit Ämtern oder auch mit der Schule, dann werden halt die Hürden höher für die, die nicht den Platz haben, die nicht das Geld haben, die vielleicht halt aber auch nicht die digitalen Kompetenzen haben. Und Jürgen Schneider hat das so beschrieben, er hat gesagt, wir werden unsichtbar. Und es geht, und das fand ich ganz interessant, bei diesem Punkt Teilhabe jetzt auch um Infrastruktur, die man zu Hause haben muss, aber natürlich auch um die Kompetenzen. Wie ist das denn mit älteren Menschen, die ein internetfähiges Handy haben, aber die eben nicht genau wissen, wie das funktioniert? Wie kommen die an einen Bürgeramtstermin? Oder es geht auch um so soziale Faktoren. Noch ein Beispiel aus dem Sommer wurde da angesprochen, Teilhabe über den Sport, der ja ganz wichtig ist. Wenn jetzt aber Freibäder nur noch nach Online-Registrierung genutzt werden können, wie im vergangenen Sommer, wie kommt man denn da eigentlich zu seinen Terminen, wenn man davon abgeschnitten ist? Also ich finde, das hat die soziale Dimension dieser Corona-Pandemie nochmal wirklich wie im Schlaglicht deutlich gemacht, dieser Termin.
Herr Posener, das sehen Sie sicherlich auch, diese soziale Dimension. Gleichwohl ist das für Sie und Ihre Frau, Sie haben ja gerade erzählt, Ihre Frau unterrichtet sozusagen die Enkelin in Mathe. Kein Problem. Also das digitale Teilhaben an dem, was derzeit getan werden muss, ist kein Problem für Sie.
Naja, nee, aber ich bin hoffentlich nicht so alt, dass ich nicht weiß, wie man einen Termin beim Bürgeramt bekommt. Aber klar, ich kenne natürlich Leute, die sagen wir, über 80 sind. Und na, ich kenne sogar Leute in meinem Alter, die sich weigern, das zu lernen oder geweigert haben und jetzt ist es zu spät. Ne? Also man denkt, kann doch nicht sein, dass es Leute gibt, die nicht WhatsApp benutzen oder so, aber gibt es. Und ja, ist aber auch ein Beispiel dafür, denke ich, dass man Personal braucht. Am Ende muss man doch zu der alten Dame im Altersheim, wo die alleine wohnt, in ihrer Wohnung gehen und auch wenn sie ein Smartphone hat, ihr zeigen, wie es geht, weil sie es heute kann, aber morgen dann nicht mehr. Und
das ist natürlich, jemand Betreuung braucht, ist das was ganz anderes. Aber interessant finde ich eben, dieses oft wird ja gesagt, naja, die Enkel, die zeigen ihren Großeltern, wie es geht. Aber gleichzeitig zeigen eben in der Pandemie auch manche Großeltern den Enkeln, wie es zum Beispiel in Mathe laufen kann.
Ja, wobei man sagen muss, das ist ein Punkt, den die Diakonie auch angesprochen hat, die Situation von Jüngeren, also das heißt vor allem von Schülerinnen und Schülern, die aus Familien kommen, die Armutserfahrung haben. Also das heißt, das können Geringverdiener sein, aber auch Familien im Hartz-IV-Bezug, aber zum Beispiel auch Familien, die in Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende wohnen. Und da ist die Situation dramatisch und die Zahlen der Diakonie, die heute gezeigt wurden, die zeigen das. Ein Viertel aller Kinder aus Hartz-IV-Familien hat keinen Zugang zu einem internetfähigen PC. Und was das jetzt heißt für die Teilnahme am Homeschooling, sei es jetzt quasi Homeschooling die ganze Zeit oder auch das Wechselmodell, das ist wirklich schwierig. Und da berichten Betroffene, dass auch zum Beispiel Geräte, die durch den Digitalpakt Schule versprochen wurden, dass die zu spät kommen, dass sie nicht ausreichen, dass bestimmte Programme, die notwendig sind, dort nicht laufen, dass es auch noch unklar ist, wann sie ausgegeben werden. Der dringende Bedarf ist da und das heißt jetzt auch zum Beispiel nicht nur an Laptops, sondern auch zum Beispiel an Druckern, die man ja halt auch direkt braucht. Und es gibt viele Kinder, die in diesen Tagen nur über das Handy über das Smartphone am Homeschooling teilnehmen können. Und wie gut oder schlecht das funktioniert, das kann man sich ja auch überlegen. Und auch die Rechtsprechung, muss man sagen, entwickelt sich da noch. Es gab aus dem Sommer ein Urteil vom Sozialgericht Mannheim, die gesagt haben, ja, für einen Schullaptop oder Schul-PC, da dürfen dann 300 Euro Mehrbedarf angemeldet werden. Aber das sind auch Dinge, die auch tatsächlich erstmal bei den Betroffenen dann auch ankommen müssen.
Mhm. Ja, ich meine, wenn die Impfzentren jetzt ihre Arbeit aufnehmen, in Potsdam zum Beispiel, in Cottbus, wird das, Frau Lindner, dann denn jeweils mitgedacht? Wie kommen denn die Leute zu uns?
Ja, also dieses Thema Impfen wurde in dieser Pressekonferenz jetzt der Diakonie auch nochmal angesprochen, weil da geht das Problem natürlich weiter. Wenn man Impftermine eventuell zwar auch per Telefon machen kann, aber man hat ja schon mitgekriegt, dass es bei zentralen Rufnummern auch hakt, dann wird dort eine zusätzliche Hürde aufgebaut. Wenn zum Beispiel dann auch viele Impftermine online verteilt werden können, sind da auch bei diesem digitalen Schub Menschen dann auch wieder raus. Und man sieht es jetzt, das wurde heute bei der Diakonie nicht besprochen, aber das sind natürlich die Meldungen, die es jetzt gibt aus diesen Tagen, dass mitgedacht werden muss, dass ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ja nicht nur in den Pflegeheimen untergebracht sind, sondern ja auch viele noch zu Hause wohnen oder auch bei ihren Angehörigen. Und da ist jetzt zum Beispiel eine praktische Umsetzung in Berlin, dass Berlinerinnen und Berliner, die über 90 Jahre alt sind und halt einen Termin im Impfzentrum nachweisen können, die dürfen dann kostenlos mit dem Taxi dorthin fahren, um halt diese Hürden schon abzubauen. Aber es ist und bleibt eine große logistische Herausforderung. Und ich finde, man hat heute bei der Diakonie gesehen, die haben dann Computer und Internet für alle gefordert. 6 Milliarden Euro wollen sie eigentlich von Bund, Ländern und Kommunen haben für so eine digitale Erstausstattung. Wie groß eigentlich die Schritte bei dieser digitalen Daseinsvorsorge sind, die da noch gegangen werden müssen.
Und uns jetzt auch zugeschaltet meine Kollegin Bussatiam aus der Redaktion, denn wir möchten übers Wetter reden. Es ist ja grau, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke des Studios hier, grau in Berlin. Das gilt aber für ganz Deutschland, wie ich das so der Wetterkarte entnommen habe. -2 bis +5 Grad. Wie heißt denn eigentlich dieses Tief?
Den sehen wir hier auf dem Strömungsfilm auch sehr schön. Und wir sehen auch ein Tiefdruckgebiet, das Tief Achmed hier über Polen. Das wird interessant zum Mittwoch, zieht dann weiter Richtung Norddeutschland.
Also es ist das Tief Achmed. Und dass dieses Tief so heißt, das hat Bedeutung. Bussatiam, wie kommt's, dass dieses Tief Achmed heißt?
Ja, die Idee, die kommt von den neuen deutschen Medienmacherinnen und Machern. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Medienschaffenden mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Kompetenzen und Wurzeln, die sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzen. Wie können die das einfach machen? Ganz einfach, das Wetter kann man seit 2002 kaufen. Manche machen das tatsächlich auch als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk. Die Vergabe findet immer im Herbst statt, ist allerdings nicht sehr preiswert. Ein Hochdruckgebiet kostet 300 Euro. Die Tiefs, die liegen bei 200. Wie kommt es jetzt zu dem Tief Achmed? Die Tiefs, die werden in geraden Jahren weiblich benannt. Die Hochdruckgebiete bekommen männliche Namen. Also vorgespult auf unser Jahr 2021, ungerades Jahr, heißt es, die Hochs, die gehören uns, Anke Schäfer. Dazu gibt es dann die Listen, die sind alphabetisch von A bis Z. Von den Meteorologinnen und Meteorologen werden die abgearbeitet. Also fassen wir zusammen. Die neuen deutschen Medienmacherinnen und Macher haben sich eine Patenschaft gekauft. Männlich, weil Tief, erster Buchstabe A, also Achmed.
Mhm. Also das heißt, es geht um mehr Diversität, auch bei den Hochs und Tiefs auf der Wetterkarte. Bringt das was, Herr Posener, oder ist das jetzt zu viel des Guten?
Och, ich würde mich freuen auf ein Hochbussa. Ich weiß nicht, ob Sie es gekauft haben. Yes. Ich finde auch 300 Euro echt billig. So etwas hilft, wenn ich etwas anderes anführen kann, wenn ich meinen Namen buchstabiere, ne, Poseneig, Paula, Otto, Siegfried, Emil, Nordpol, Emil, Richard. Und da fällt auf, das sind alles Namen bis auf Nordpol. Emil, Nordpol, Emil, Richard. Warum? Weil das früher Nathan hieß und die Nazis haben Nathan rausgeworfen. Und ich fände es toll, wenn man sich angewöhnen könnte, also Paula, Otto, Siegfried, Emil, Nathan, Emil, Richard. Und dann würde ich auch ganz gern statt Siegfried, der heute niemand heißt, Suleika, und statt Otto vielleicht tatsächlich Orhan. Also ja, klar, wir sind vielfältig und das kann sich gern widerspiegeln. Mhm. Solange, also wenn jemand sich das Hoch Adolf kauft, da hätte ich vielleicht ein Problem, aber ja. Gut.
Wäre ein bisschen schwierig. Im Moment sind die Hochs ja auch für die Frauen, soweit ich das eben Frau Thiam entnommen habe, reserviert. Aber Frau Thiam, in der Tat, wir sind eine interkulturelle Gesellschaft und insofern ist diese Initiative schon wichtig, oder?
Ja, also es sind ja insgesamt 14 Namen, die neuen deutschen Medienmacherinnen und Macher gekauft haben. Und ich persönlich finde es auch schön, vor allem vor dem Hintergrund, dass mein Name Bussa Thiam ja auch nicht klassisch deutsch ist, auch wenn ich hier in Berlin geboren und aufgewachsen bin. Und von daher hatte ich auch überhaupt nicht den Impuls zu denken, es könne eine Aktion von rechts sein. Herr Posen hat es gerade schon gesagt, wir hatten Anfang Dezember die Debatte über die Buchstabiertafel geführt und tatsächlich ist es so, dass es alles Namen aus der Zeit des Nationalsozialismus ist, die wir da übernommen haben. Vor der Machtübernahme, hat er auch gerade schon erklärt, hieß D David und S stand für Samuel. Aber tatsächlich, das DIN, also Deutsche Institut für Normung, arbeitet deshalb ja jetzt auch an einer Reform. Ein Paradigmenwechsel findet sozusagen statt, auch wenn es eine Weile dauert, aber ich bin da zuversichtlich, dass es gelingt, ohne dass der Aufschrei lautet, wir haben Angst vor einem Identitätsverlust.
Ja, denke ich auch. Dieser Aufschrei wird sicherlich nicht kommen, aber die neuen deutschen Medienmacherinnen, die möchten noch mehr, oder? Nicht nur das Wetter diverser machen.
Ja, es ist tatsächlich natürlich symbolisch zu verstehen. Sie fordern aber tatsächlich erstens, die Medien sollten mit Diversity-Checklisten arbeiten und auch nicht weiße Menschen zeigen, und zwar bei jedem Thema in jeder Sendung. Und zweitens, die Medien sollten sich verpflichten, eine Quote für Journalistinnen und Journalisten aus Einwanderfamilien einzuhalten. Ihr Vorschlag? 30% bis 2030. Und wenn man mal in die Chefetagen der reichweitenstärksten deutschen Medien schaut, dann haben tatsächlich auch nur 6% einen Migrationshintergrund, so zumindest die Recherche der neuen deutschen Medienmacherinnen und Macher. Also salopp formuliert, da ist noch Luft nach oben.
Das sagt Bussa Thiam und Alan Posener nickt wahrscheinlich. Ich kann sie ja nicht sehen, weil sie in Zehlendorf sitzen und zugeschaltet sind. Aber sie sagen wahrscheinlich, ja, ist eine gute Idee, oder? Mehr Journalisten und Journalistinnen aus Einwandererfamilien in den Redaktionen
klar,
zu haben.
Ja, ich komme ja auch aus einer Einwandererfamilie. Das ist natürlich das Problem. Gelte ich als jemand mit einer englischen Mutter, als jemand aus einer Migrationshintergrund oder bin ich, weil ich nun mal weiß bin, gehöre ich nicht dazu. Das sind so, ja, gilt Emilio, ne? Das sind so Sachen, aber okay, wir werden uns da schon wie hoffentlich einigen.
Das denke ich auch. Bussa Thiam, vielen Dank.
Danke.
Für die Informationen und danke an Ellen Posener. Jetzt feiern wir einen Geburtstag, nämlich den 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt. Der Schweizer ist bekannt geworden ja mit zum Beispiel dem Besuch der alten Dame oder mit dem Stück Die Physiker. Alan Posener ist mein Gast in dieser Stunde. Herr Posener, manche sagen ja, ach, der Dürrenmatt, der ist doch im Vergleich mit Bertolt Brecht eher unpolitisch. Sehen Sie das auch so? War er das? War er unpolitisch? Oder sagen wir mal präziser gefragt, waren seine Stücke unpolitisch?
Er nicht, ne? Er hat eine erstaunliche politische Entwicklung durchgemacht. Als junger Mann, Nazi-Sympathisant, später eher links und eine entschiedene Parteinahme, by the way, für Israel 1974, öffentlich, als das weder in der Schweiz noch unter seinem deutschen Publikum sehr gern gesehen wurde. Also nach dem Yom Kippur-Krieg. Aber die Stücke, ja, die meandern so ein bisschen dahin. Ich finde, so ein Stück wie Die Physiker spielt ja im Irrenhaus. So als ob die Moderne so eine undurchsichtige, irre Geschichte ist, die im Ungefähren spielt, wo niemand so richtig für irgendetwas verantwortlich ist. Und ich glaube, das hat gerade den Deutschen und Schweizern in den 60er, 70er Jahren ganz gut auch gefallen, dass man irgendwie alles auf diese undurchsichtige Moderne schob, anstatt zu sagen, warum hast du das und das dann und dann gemacht?
Gut, aber tatsächlich Die Physiker 1962, da geht es ja eigentlich um den Fortschrittsglauben. Also es geht um die Atombombe auch und eben diesen Streit der Wissenschaftler. Und wir haben den Literaturwissenschaftler Max Röhl in Deutschlandfunk Kultur zu Wort kommen lassen, der sagt über Dürrenmatt.
Er hat in den Anmerkungen zu den Physikern diesen schönen Satz gesagt: Eine Geschichte ist erst dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Also es ging immer ihm um dieses in die Katastrophe denken.
In die Katastrophe zu denken, das ist doch schon, ist das eine politische Art und Weise zu denken oder nicht?
Nein, das ist eine zutiefst unpolitische Art zu denken. Die Atombombe war doch nicht ein Ding an sich. Das ist genau der Punkt. Das ist ja unpolitisch. Die Atombombe in den Händen des Westens hat uns vor der Übernahme durch den Kommunismus gerettet. Ist nun mal so. Ich wünschte, es wäre nicht so, wäre nicht nötig gewesen, war aber. Und genau diese Haltung, dieses, ach ja, wie schrecklich und der Fortschritt und dies und das jetzt das Internet und so. Und anstatt zu sagen, Entschuldigung, es kommt immer noch darauf an, wer mit was was macht. Und ja, und da finde ich gerade so diese Vorstellung, als ob der Fortschritt ein Irrenhaus ist, wo niemand für irgendetwas verantwortlich ist, es stimmt einfach nicht. Stimmt auch jetzt, wenn man über Klimawandel nachdenkt. Nicht? Industrialisierung hat Millionen, Milliarden Menschen aus dem Elend gebracht und es hat uns neue Probleme beschert, denen wir nun neu begegnen müssen. Aber so den Fortschrittsglauben hinzutun, als ob das irgendetwas Schlechtes an sich wäre, genau das widerstrebt mir zutiefst. Ich sitze hier zu Hause und kann trotz Pandemie mit Ihnen reden, weil vor mir ein Smartphone sitzt und drauf ist gespielt eine App von der ARD, mit der wir in ganz guter Qualität miteinander reden müssen. Das ist doch gut und nicht schlecht.
Gut, aber Fortschritt ist das eine, aber welchen Preis ist man bereit zu zahlen? Und jetzt sagen Sie, gut, die Atombombe war dazu da, abzuschrecken und hat insofern ihre Pflicht getan, kann man so sagen. Aber im Grunde ist es, glaube ich, für Dürrenmatt eben ein Angstszenario gewesen. Wir hören mal einen Ausschnitt aus den Physikern. Süddeutscher Rundfunk 1964.
Ich betäubte ihn. Immer wieder, jahrelang. Und fotokopierte die Aufzeichnungen, die ihm der goldene König diktiert hatte. Bis ich auch die letzten Seiten besaß.
Fräulein Dr. Mathilde von Zahnt, Sie sind krank. Salomo ist nicht wirklich. Er ist mir nie erschienen.
Sie lügen.
Ich habe Salomo nur erfunden, um meine Entdeckungen geheim zu halten.
Sie verleugnen
ihn. Seien Sie vernünftig. Geben Sie doch zu, dass Sie verrückt sind.
Ebenso wenig wie Sie.
Es lebt halt von einer großen Dramatik. Er ist wirklich ein Dramatiker, oder?
Ja, es macht ja Spaß. Wir haben damals, als ich nach Deutschland die Schule kam, es war Mitte, Ende der 60er Jahre, kurz vor Ausbruch der 68er-Bewegung. Und das haben wir mit verteilten Rollen im Unterricht gelesen und haben wir großen Spaß dran gehabt. Allein wenn man das jetzt überlegt, ein Physiker gibt sich als Irren aus, um in die Anstalt zu kommen, damit seine Aufzeichnungen über eine neue Waffe nicht bekannt werden. Das, finde ich, umgeht genau die Frage, vor der die Leute, die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen damals standen, nämlich, was können wir tun, damit die anderen nicht zuerst an die Waffe kommen? Und ehrlich gesagt, es gab in dieser Auseinandersetzung zwischen uns und dem Kommunismus, gab es Gut und Böse. Wir waren die Guten, die waren die Bösen. Und wir mussten vorher an die Waffen kommen. Und diese Geschichte, gut, Dürrenmatt ist Schweizer, die können sich leisten zu sagen, ach, geht uns nichts an. Aber in der großen Weltgeschichte sieht es doch anders aus, auch heute. Nicht? Also es ist immer die Frage, wer wen, wie Lenin sagte. Und das hat sich nicht geändert, leider.
Also wenn Sie wählen müssten zwischen Friedrich Dürrenmatt und Bertolt Brecht, dann würden Sie doch den Bertolt Brecht wählen.
Ja, nicht immer die Lösungen, die Brecht, natürlich Brecht, der Kommunist, nicht immer seine Lösungen, aber dass er so explizit politisch ist, das finde ich schon auch ein Vorteil. Er ist auch ein größerer Sprach, hat Gedichte geschrieben, da komme ich ins Heulen. Da hat neulich, vor einem Jahr ungefähr, haben Studenten das Stück Heilige Johanna der Schlachthöfe aufgeführt, ein entschieden antikapitalistisches Stück. Und obwohl ich ein entschiedener Vertreter des Kapitalismus bin, bin ich rausgegangen mit dem Gefühl, wo ist der nächste Kapitalist, den ich an der nächsten Laterne aufhängen kann? Das ist ja furchtbar. Also für kurze Zeit war ich irgendwo ja, in einer anderen Geistesverfassung. Und das muss man erstmal können. Das in seinen besten Stücken, wenn sie gut aufgeführt sind, schafft das Bertolt Brecht. Der ist ein großer Verführer, aber weil er eben ein großer Künstler ist.
Gut, Alan Posener sagt das. Wenn ich das also richtig höre, ist er nicht wirklich ein Fan von Friedrich Dürrenmatt. Der aber wäre heute 100 geworden und 69-jährig ist er gestorben, 1990 damals, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung. Danke, Herr Posener, bis hierher. Sie schreiben jetzt gleich einen Artikel, oder? Es geht nochmal um ein Thema der Pandemie, oder?
Ja, ja, es geht. Ich schreibe für Zeit Online ein Stück über Schule und Digitalisierung. Freue mich drauf. Wir haben uns heute gut drauf vorbereitet.
Das haben wir tatsächlich getan. Vielen Dank. Hab mich gefreut, dass Sie hier waren oder beziehungsweise zugeschaltet waren für diese Stunde. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
Hoffentlich.